erreichen. Also im Grunde ist Anhui unser Pacemaker in der neuen elektrischen und automatisierten und vernetzten Welt des Fahrens in China.
Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers der Uni St. Gallen, des Instituts für Mobilität St. Gallen. Wir freuen uns heute auf einen globalen Podcast. Wir sind an drei Städten vernetzt, aus Köln, aus Zürich und aus Peking. Und ich freue mich sehr erstmal auf meinen Co-Moderator Björn Bender. Björn, schön, dass du dabei bist.
Hallo Jürgen, freut mich.
Ja, die Bahn ist auch dabei, wie immer aktiv, die SBB, die sehr gute. Ja, und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, wahrscheinlich The Mr. China, muss man wirklich sagen, der Autoindustrie, Dr. Stefan Wöllenstein. Stefan ist Group CEO für die Volkswagen-Gruppe in China, hat, muss man sagen, den bedeutendsten Sitz der deutschen Autoindustrie in China inne und ist ein ganz großer China-Experte. Lieber Stefan, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Jürgen, hallo Björn. Freut mich, dass wir hier transkontinental zusammengefunden haben.
Vielleicht ganz kurz zur Einführung von Stefan Wöllenstein. Stefan ist mal ein automobiles Urgestein, wenn ich so sagen darf. 27 Jahre lang im Autokonzern, ist promovierter Betriebs- und Volkswirtschaftler aus Deutschland, ist dann aber den Weg zu VW gegangen an ganz vielen Stationen. Und man kann simpel sagen, die Karriere war ungefähr die Hälfte in Europa und in Deutschland im Marketing und Vertrieb. Und jetzt ist er ungefähr 13 Jahre lang in China und hat wirklich alles gesehen, was Bedeutung hat, war in beiden großen Volkswagen Joint Ventures zu Hause und hat den Vertriebsbereich geleitet. Einmal in Changchun bei der FAW VW, war Executive Vice President für Marketing und Vertrieb. Dann war er in Shanghai, das war sogar die Stage davor. Gleicher Job, Executive Vice President Marketing und Vertrieb in Shanghai für die SAIC Volkswagen. Und ja, seit 5 Jahren hat er den bedeutendsten Job der Gruppe, VW-Gruppe in China inne. Er ist Chef von Dadianze, wie man so schön sagt, denn er leitet die gesamten Operations inklusive, muss man sagen, dem dritten neuen Joint Venture, in dem VW die Mehrheit hält in China. Auf das Thema kommen wir sicherlich noch zu sprechen, weil es wahrscheinlich eine ganz große strategische Bedeutung für VW, aber auch wahrscheinlich für Deutschland für die Zukunft hat. Stefan, du hast extrem viel zu erzählen. Fangen wir mit einer leichten Frage an. Wie ist VW eigentlich in diese Position in China gekommen, diesen größten einzelnen Automarkt der Welt so zu dominieren und diese Stärke zu erreichen? Kleiner Überblick über das, was in den vergangenen Jahren passiert ist.
Ja, Jürgen, mache ich gerne. Im Grunde kann man es hier simpel auf die Formel bringen, die Gnade der frühen Geburt, nicht der späten in dem Falle. Wir sind ja formal das zweite ausländische Joint Venture oder der zweite ausländische Autokonzern, der sich in China engagiert hat in den 80er Jahren. Wir werden in knapp 2 Jahren 40-jähriges Jubiläum feiern mit der damals Shanghai Volkswagen, jetzt der SAIC Volkswagen, unseren ersten Footprint in China gesetzt zu haben. Und deshalb sind wir wahrscheinlich sozusagen das Autounternehmen und die Automarke mit Volkswagen, die am stärksten chinesisch verwoben ist, wo ich mal auch unterstellen würde, dass viele Chinesen uns wahrscheinlich schon für eine chinesische Marke halten und nicht mehr so sehr eine klassische internationale Marke. Über diese 40 Jahre sind wir natürlich auch organisch in eine Position gewachsen, wo wir im Grunde jetzt in jedem Winkel Chinas vertreten sind. Wir haben in der Summe über 90.000 Mitarbeiter vor Ort, ohne Handel gerechnet, also nur wirklich die über uns direkt oder über unsere Joint Venture beschäftigt werden, sind an 26 Standorten. Also wie gesagt, wenn man mal die Provinzen Chinas nimmt, wenn wir bei 32 Provinzen sind, wir also an 26 Standorten, nicht unbedingt in 26 Provinzen tätig, haben dann in der Summe über 40 verschiedene Fahrzeug- oder Komponentenwerke, also eigentlich eine stärkere Vernetzung als zum Beispiel in unserem Heimatmarkt in Deutschland, haben nahezu alle Marken hier am Start, also alle 12 mit über 140 Modellen. Und ein großer Anteil davon ist im Grunde mittlerweile China-spezifisch. Werdet ihr also in keinem anderen Land auf der Welt in der Form finden. Vertriebspartner, also ein Thema, Jürgen, was wir ja aus unserer gemeinsamen Vergangenheit immer auch stark im Fokus hatten, über 3.500 Partner, mit denen wir Geschäft mit Kunden hier machen. und sind über diese 40 Jahre und diese starke Verwobenheit mit China in die Nummer 1 Position gekommen als Konzern. Normalerweise in normalen Jahren 19-20% Marktanteil, also jedes fünfte Neufahrzeug in China käme aus Konzernhänden. Aufgrund der Covid- und Halbleiterkrise im letzten Jahr etwas zurückgefallen auf 16-17%. Sind aber dabei, dieses Jahr wieder uns nach vorne zu arbeiten und in Richtung zumindest 2020er Niveaus zu kommen. Aber perspektivisch, denke ich mal, sind die 20% mit all dem, was wir vorhaben für den Konzern, gut möglich, sind auch gut aufgestellt. Die Marke Volkswagen darin natürlich klar das Zugpferd auf dem Niveau von zuletzt 11-12%. Natürlich würde ich mal sagen von rund 14, vielleicht 15% Marktanteil. Dann kommt natürlich sofort Audi, die auch hier sehr stark lokal vertreten sind. Die reinen Premium-Luxusmarken, also Porsche allen voran, aber auch Bentley und Lamborghini, reine Importmarken, aber auch Porsche wird wahrscheinlich in diesem Jahr die Sechsstelligkeit das erste Mal erreichen und damit auch China für Porsche den wichtigsten, den größten Markt darstellen. Also in der Summe, wir sind ganz tief in der DNA der chinesischen Automobilindustrie verwurzelt, was, denke ich, auch bis zum heutigen Zeitpunkt die Stärke, die wir hier haben, erklärt.
Stefan, jetzt kommt man ja heute an China, was das Thema Gesamtmobilität eigentlich angeht, nicht mehr vorbei. Ja, ich glaube, wir schauen von unterschiedlichen Feldern der Mobilität nach China, können uns ja sicherlich viele Dinge abschauen, sind begeistert von der Geschwindigkeit, auch von der Digitalisierungsfähigkeit und so weiter. Was mich begeistert an dem, was du eben gesagt hast, sind eigentlich die 40 Jahre, ne, die VW diesen Markt, ich sag mal, schon sehr, sehr aktiv bearbeitet. Was war das da so das Key-Kriterium, würdest du sagen? Ne? War das einfach gut antizipiert, was die Absatzzahlen angeht und China ist ein großer Markt, irgendwann wird er sich entwickeln und wird wirtschaftlich bedeutend werden? Oder hat man früh gemerkt, hier entstehen vielleicht auch Dinge, die uns global weiterbringen können, ja, Elektrifizierungsthemen etc., die vielleicht auch nochmal anders umgesetzt werden können? Was war da so das Erfolgsrezept der letzten, ja, man kann ja fast sagen Jahrzehnte, ne? Weil VW war nun mal einer der ersten oder der erste, wie du es eben beschrieben hast.
Ja gut, man muss man wirklich an der Stelle auch mal noch großen Tribut zollen an den Karl Hahn. Ne? Der hat damals in den 80er Jahren, da gibt's ja die lustigen Anekdoten zu, die strategische Weitsicht gehabt, sich zu entscheiden, sich auf das Wagnis Chinas einzulassen. Ich meine, China ist auf Volkswagen zugekommen. Das war ja im Grunde eine Initiative, die auf Basis der Regierung der Volksrepublik zurückging. Direkt quasi nach der Eröffnungspolitik von Deng Xiaoping, als die Fühler ausgestreckt wurden, wie kann man China im Grunde industrialisieren und modernisieren, auch sich angeguckt hat, wie in Schlüsselindustrien, und dazu gehört sicherlich immer Automobil aufgrund der hohen Wertschöpfungstiefe, wie kann man im Grunde China in der Automobilindustrie nach vorne bringen und im Grunde nach deutschen Partnern gesucht haben, die ihnen dabei helfen. Und der Karl Hahn hat die Weitsicht gehabt, damals zu sagen, jawohl, wir buchen da ein, wir sind bereit, das Risiko, was es sicherlich zu dem Zeitpunkt noch dargestellt hat, einzugehen. Dann haben wir, ich würde mal sagen, 30, 35 Jahre davon profitiert, dass wir natürlich im Grunde aus dem Heimatland der Automobiltechnologie kamen, wo wir auch in Deutschland sehr stark über unsere drei dominanten Automobilgruppen sehr stark die Pace vorgegeben haben, auch technologischer Natur, was gerade so en vogue, was State of the Art in der Automobiltechnik ist. Was wir in den letzten 5-6 Jahren feststellen, dass da hier ein massiver Paradigmenwechsel eingesetzt hat. Wir stellen fest, und da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber, dass in Fällen dann wie Elektromobilität, aber insbesondere das Thema Digitalisierung des Autos, sei es über reine Konnektivitätsfunktionen, aber insbesondere auch in Richtung des automatisierten Fahrens, hier China auch durch ein starkes politisches Wollen im Grunde in eine Situation rückt, Tag für Tag, muss man fast schon sagen, dass in China die Pace vorgegeben wird. Und wir aus einer Situation kommen, wo wir bewährte Technik aus Deutschland oder Europa in China appliziert zum Erfolg bringen, ist jetzt eigentlich eher das Thema, wie schaffen wir es, Technologien in China für China an die Welle zu bringen, die dann vermutlich auch wieder die Rückwärtskompatibilität in den Rest der Welt finden werden.
Stefan, vielleicht kann ich an der Stelle noch einfach jetzt weiterfragen, weil die Frage lag natürlich auf dem Tisch, weil der Markt sich ja sichtbar verändert, ne, in sehr kurzer Zeit jetzt. Wenn du die chinesischen Wettbewerber dir anguckst, gibt es einmal die großen, die schon lange dabei sind, wie BYD, das sind ja große inzwischen auch Marken und Konzerne, die eigentlich operieren, auch global, und sehr viele neue Startups. Wie stellt ihr euch jetzt als großer Konzern in China auf, um diese Pace, die in China läuft, mitzugehen, die ja, ich sag mal, tatsächlich über eine lange Zeit vom Staat vorbereitet wurde? Na, wir kennen alle die 5-Jahres-Pläne, die haben wir uns immer auch gemeinsam angeguckt und waren überrascht, wie konsequent die das Thema durcharbeiten eigentlich in China. Was tut ihr als Volkswagen wirklich in konkreten Schritten, um jetzt, ich sag mal, in absehbarer Zeit die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen?
Ja, im Grunde weitere Lokalisierung. Wir haben ja schon eine hohe Industrialisierungslokalisierung, also im Grunde nahezu alle Bauteile, die wir hier in China verwenden, das ist ja der klassische Wertschöpfungsansatz von über 90%, werden aus chinesischen Lieferantenquellen, auch wenn es dann teilweise Niederlassungen internationaler Lieferanten sind, bezogen, aber im Prinzip werden sie in China gefertigt für den Verbau in China. Das ist quasi der traditionelle Ansatz. Was wir jetzt noch weiter vorantreiben müssen, ist das ganze Thema Forschung und Entwicklung. Wir haben ja auch im Konzern, ist euch beiden ja bekannt, auch die Strategie mit der CARIAD im Grunde als der Technologie Subsidiary des Volkswagen-Konzerns. Die hat auch hier in China mittlerweile eine eigene Dependance. Das war früher mal ein anderes Spin-off, genannt Mobility Asia, ist jetzt im Grunde dabei, aufzugehen in einer CARIAD China Organisation, wo wir auch mit rapiden Wachstumsraten dort unsere Mitarbeiterstämme aufbauen. Mal ganz platt gesagt, die Unternehmen, die im Moment jetzt in Europa für Furore sorgen, sei es jetzt ein NIO, sei es ein XPeng, sei es auch jetzt in Zukunft kommen sicherlich so Player wie BYD, die kommen ja im Grunde aus einer 180 Grad gespiegelten Logik, wie ich sie gerade für Volkswagen in den letzten 30 Jahren beschrieben habe. Es ist ja nicht so, dass die mit einer spezifischen Europaentwicklung kämen, sondern sie entwickeln im Heimatmarkt China, für den Heimatmarkt China im Moment hochinnovative Produkte, weil sie in diesem Markt halt in dieser Form nachgefragt werden. Und sie sind jetzt damit in der günstigen Position, dass sie damit Produkte entwickelt haben, die sich an die Spitze der internationalen Nachfrage setzen. Und das war ja im Grunde unser Erfolgsrezept in den letzten 30, 35 Jahren. Wir kamen aus dem Markt, der die technologische Spitze gebietet hat und brauchten im Grunde nur die Applikation auf den jeweiligen sozusagen ausländischen Markt zu beherrschen. In China ist es jetzt eben so, das ist das Rezept der Chinesen, und wir müssen uns in dem Sinne dem Thema widmen, dass wir auch ein stärker lokal geprägter Entwickler werden, der eben Trends in China aufnimmt, in der Lage ist, dafür maßgeschneiderte Produkte bis hin in die Software zu entwickeln, sie damit auch dem chinesischen Kunden schmackhaft machen zu können und dann eben die Chance haben, dass sie damit auch gleichzeitig State-of-the-Art-Produkte und Technologien bieten, die wir dann auch in Märkten wie Europa, aber auch in den USA sicherlich in der einen oder anderen Form anwenden können. Wir haben zum Beispiel ein Level 2 Plus Thema, was wir auch im chinesischen Hightech-Unternehmen seit 2 Jahren entwickeln, was Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres dann in Serie gehen wird hier bei uns. Und das Thema ist in China entwickelt worden, im chinesischen Partner, wird aber auch global Einsatz finden. Also da sieht man schon, es wird schon in naher Zukunft die ersten Beispiele geben, wo eine China-Technologie Einzug in das Weltportfolio von Volkswagen finden wird.
Ich finde es spannend, Stefan, ne? Weil wenn wir so ein bisschen schauen auf die 5-Jahres-Pläne oder die politischen Vorgaben, die wir uns natürlich alle ansehen, oder die politische Konsequenz, kann man ja eigentlich sagen, dann tun wir uns ja in Europa damit sehr schwer. Ja, also wir haben ja mit der Konsequenz, ich übertreibe mal ein bisschen, der Fahrradwege jetzt, die durch Covid entstanden sind, schon wirklich eine Herausforderung, damit umzugehen, ja, sei es gesellschaftlich, sei es aber auch anbieterseitig. Und jetzt ist ja so ein 5-Jahres-Plan Mobilität in China, der ist ja nicht auf die Automobilindustrie ausgelegt, sondern da sind viele Elemente drin wie Schnellbahnen, wie Shared Mobility, Urban Mobility Themen und so weiter. Wie kann ich mir vorstellen, wie ihr in diesem, ich sag mal, Ökosystem agiert als Volkswagen? Also braucht es da immer eine enge Abstimmung eigentlich mit den politischen Rahmengebenden? Seid ihr da in einem engen Dialog? Nehmt ihr den Plan eigentlich als gesetzt und als Rahmen und versucht euch darin zu bewegen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, zum einen fängt es mir erstmal an, dass man verstehen muss, was politische Intention ist und wo dann der eigene Platz in diesem durchaus komplexen Grid ist. Du hast es ja richtig angesprochen, Björn, es ist ja keine reine Lex-Autoindustrie, sondern ist ein grundlegendes Konzept. Und vielleicht, um das auch nochmal einzuordnen, Aus meiner Lesart heraus sind es im Grunde drei strategische Treiber, die China dazu bewegen, gerade in unserem Feld der Mobilitätsleistung und der Autoindustrie bestimmte strategische Richtungen vorzugeben. Die erste Thematik, und die berührt uns unmittelbar, ist sicherlich, dass China auch erkannt hat, dass sie, wenn sie ihren Weg zur aufstrebenden Wirtschaftsnation, vielleicht sogar zu einer dominierenden Wirtschaftsnation im globalen Kontext schaffen wollen, die zentrale Schlüsseltechnologien beherrschen müssen. Sie haben sich hier sicherlich genau angeguckt, welche Schlüsseltechnologien werden schon von anderen Nationen beherrscht. Und ich sage mal, klassische Verbrennertechnologie war sicherlich etwas, wo man jetzt keinen großen Blumentopf mehr gewinnen kann, im Sinne von Weg nach vorne machen, während das Thema Elektromobilität sicherlich klar ein Feld war, wo es noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt, selbst Spikes zu setzen. Ja, und das ganze Thema Vernetzung, also 5G, V2X, Internet of Things ist sicherlich ein Thema, wo noch wahnsinnig viel Gestaltungs- und Standardsetzungspotenzial ist, was es dann auch einer Nation ermöglicht, bestimmte Schlüsseltechnologien zu beherrschen. Wir haben das ja in den letzten Jahrzehnten traditionell aus US-amerikanisch geprägter Technologie gesehen. Und da hat China sich das klare Bestreben, da zumindest in Teilbereichen einen Aspekt voranzusehen. Dann das Thema vernetzte Mobilität. Ist ein Thema, was auch kommt aus der gesellschaftlichen Herausforderung Chinas. Aus bestimmten sozialen Überlegungen ist ja in China eine klare Urbanisierungspolitik. Also man will im Grunde die Landbevölkerung stärker in städtische Regionen ziehen, was zu einer weiteren Verdichtung von Menschen in vergleichsweise engen geografischen Räumen bringt. Es gibt ja kaum ein Land, was so viele Millionenstädte aufweist wie China. Also im Grunde eine Provinzstadt ist schon eine Stadt von 3 bis 5 Millionen Einwohnern. Und die ganz großen Metropolregionen, da sprechen wir ja je nachdem, wie groß die Agglomerationen sind, zwischen 20 und 100 Millionen Einwohnern. Die bringen naturgemäß neben all den Vorteilen auch eine ganze Reihe von Herausforderungen mit. Und das Thema Management von Mobilität ist sicherlich eine der dominanten Themen, weil mit dem klassischen Ansatz, dass wir den sehr viel Fläche für Individualmobilität in urbanen Räumen traditionell vorhalten, wird natürlich nicht gehen, wenn man eine weitere Verdichtung von Bevölkerung in vergleichsweise engen Räumen hat. Also insofern vernetzte Mobilitäten ist einfach auch ein Ausfluss dessen, was eine Urbanisierungspolitik aus sozialen, gesellschaftlichen Gründen heraus als Herausforderung mit sich bringt. Und das dritte Thema ist Chinas Wunsch natürlich, die Abhängigkeit von Ölimporten zu reduzieren. China ist ja anders als die USA beispielsweise jetzt kein potenziell strategisch autarkes Land, was das Thema Ölversorgung betrifft. Und demzufolge der Trend in Richtung E-Mobilität, egal was die Primärenergieressource ist, ob Renewable, ob Kernenergie, ob beispielsweise auch Wasserstoff als Träger, ist auch ein Vorstoß, die Abhängigkeit Chinas bei weiter wachsendem Automobilmarkt von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Einfach als strategisches Thema Abhängigkeit, Unabhängigkeit, glaube ich, uns leider Gottes im Moment in diesen Tagen in Europa auch sehr präsent durch unsere Abhängigkeit, die wir ja von bestimmten fossilen Energieträgern gerade von Russland haben. Insofern kann man das, glaube ich, auch strategisch verstehen. Also das ist das Grid, in dem man im Grunde das Mobilitätskonzept Chinas verstehen muss. Man muss als Automobilunternehmen sehen, wo ist da sein Platz. Also wollen wir jetzt quasi intermodale Anbieter werden? Ich sag mal, da wäre ich etwas vorsichtiger, weil das hat bestimmte andere Implikationen. Aber mindestens muss ich mal dem Trend Rechnung tragen, dass sich auch die Natur individueller Mobilität ändern wird. Sehr stark auch in das Thema intelligente Vernetzung auch des individuell mobilen Device, also normalerweise des Autos an der Stelle, wo auch mit Richtung automatisiertes Fahren das Thema V2X vorgeschrieben sein wird. Also automatisiertes Fahren in China wird nicht bedeuten, wie in bestimmten anderen Regionen der Welt, dass das Auto vollkommen unabhängig von der umgebenden Infrastruktur agiert, sondern es wird sich permanent real-time austauschen mit der Verkehrsinfrastruktur. In China gibt es ja schon jede Menge intelligente Ampeln, die auch kommunizieren. Also das Auto ist Teil eines eng gewobenen Netzes von Informationsaustauschen. Und das sind natürlich Themen, die wir als Automobilhersteller aufnehmen, technologisch beherrschen müssen, weil anders werden wir in der Zukunft in diesem Grid von Individualmobilität zu Kollektivmobilität in urbanen Räumen nicht agieren können.
Stefan, das spricht ja sehr viel dafür, dass man in sehr starke chinesische Partnerschaften rein muss, ne? Entweder mit den großen Consumer-Plattformen, Alibaba, die ja vielleicht auch ein bisschen zurzeit eingeschränkt werden von der Politik, oder Tencent, oder eben halt, ich sag mal, Entwicklungen, die im Bereich Fahrzeugmobilität selbst sich bewegen, also Richtung autonomes Fahren. Habt ihr das Gefühl, den Eindruck, dass ihr relativ freien Zugang dahin habt? Also ist es eine Willenssache von seitens VW, oder gibt es auch da eine Policy dahinter, dass die Entwicklungen eher, ich sag mal, den chinesischen Unternehmen zur Verfügung stehen?
Nein, im Moment sehen wir da eine vollkommene Offenheit. Wir kooperieren ja auch schon mit einer Reihe von chinesischen Hightech-Companies. Glaube ich, müssen das auch. Das ist auch im Unternehmen getragener Konsens, weil im Rahmen des politischen Decoupling, was ja stattfinden wird, werden wir auch eine Reihe von technologischen Decoupling sehen. Und selbst wenn wir unterstellen und im besten Fall hoffen, dass es einen gemeinsamen globalen Technologie-Core geben wird, werden die spezifischen Ausprägungen, insbesondere von automatisiertem Fahren, weil da bewegen uns ja sehr schnell in Räumen, die dann auch unter Themen wie nationale Sicherheit deklariert werden können. Ob es jetzt wirklich ein nationales Sicherheitsthema ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest ist es sehr leicht, dieses politische Argument in die Diskussion zu applizieren, weil da geht es um hochauflösende Karten. Und damit natürlich potenziell geostrategische Interessen, die damit einhergehen. Da geht es um Kommunikationsprotokolle, wo man auch nicht will, dass die im Prinzip weltweit offen zugänglich sind. Also wir werden auch für bestimmte Technologietrends es nur mit chinesisch zertifizierten Lieferanten können. Nur mal ein Thema, das kennst du wahrscheinlich noch, Jürgen. Es darf auch ein ausländisches Unternehmen beispielsweise High-Definition-Maps von China nicht besitzen und managen, sondern geht maximal in einem 50% Joint-Venture mit einer chinesisch registrierten Company. Also auch da ist eine Abhängigkeit zu chinesischen Partnern gegeben. Die sind dann aber im Prinzip auch für uns als ausländisches Unternehmen relativ frei wählbar, ist zumindest unsere Erfahrung bis zum heutigen Tag.
Würdest du sagen, Stefan, dass VW da gesamtheitlich von profitiert? Also ich sag mal, von der ganzen Entwicklung automatisiertes, autonomes Fahren, was du eben beschrieben hast, von den Möglichkeiten, die China bietet als Joint Venture Feld eigentlich, oder als Testfeld, um auch Dinge in Allianzen zu verproben. Also schaut ihr euch das an, um, ich sag mal, in China erfolgreich zu sein? Oder gibt es eigentlich viele Dinge, die VW jetzt ganz bewusst in China tut, um sie dann adaptieren zu können auf einen globalen Markt?
Ich würde sagen beides. Also zum Ersten ist es mir aufgrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des chinesischen Markts für den Konzern einfach das Gebot der Stunde, dass wir hier quasi die Pace halten im Markt und damit ein China-taugliches Angebot bereitstellen. Das ist, glaube ich, erstmal die Basisvoraussetzung, um weiterhin erfolgreich Geschäft zu machen. Und dann aber auch die Möglichkeit und auch das permanente Abchecken von dem, was wir hier in China entwickeln für China, inwieweit es eben Möglichkeiten bietet, das auch dann auch auf andere Märkte zu applizieren. Ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, diese Level 2 Plus Fahrfunktion, die wir jetzt in Kürze auch in Massenproduktion bieten. Das ist so ein typisches Beispiel, ist aus China herausgeboren, hat dann aber auch sehr schnell Freunde im Rest der Welt gefunden. Und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Und wir wissen ja alle, im Grunde, man kann sehr viel über Technologie sprechen, aber wirklich spannend wird es erst dann im Doing. Und da brauchen wir einfach China, weil China mit der Geschwindigkeit und auch mit der Industrialisierung und Kommerzialisierung von neuen Technologien derart schnell dabei ist, dass du einfach hier die Chance hast, Dinge im täglichen Doing auch weiter zu optimieren. Ja, ich glaube, wir haben so oftmals das Problem in Deutschland, dass wir Ewigkeiten über Wenn und Aber und Könnte, Sollte, Müsste sprechen, aber dabei nie ans Doing kommen. Und in China ist eben sehr viel Trial and Error und sehr viel Iteration, sehr viele kurzzyklische Lernzyklen. Und die müssen wir auch einfach als ein Konzern wie Volkswagen lernen mitzugehen, auch in der hohen Geschwindigkeit, um einfach dann im Markt präsent zu sein, aber auch wirklich die Technologie in der Tiefe zu verstehen.
Stefan, wir hatten kürzlich auch mit Björn zusammen ein sehr interessantes Gespräch mit der Leiterin von der Lufthansa Innovation Lab, Christine Wang, die auch bei Alibaba gearbeitet hat. Und die hat ein bisschen berichtet auch über so ihre Erfahrung aus der Alibaba-Zeit, diese extremen Speed, den sie da auch erlebt hat, eigentlich Dinge voranzubringen. Ist das für dich so der Hauptunterschied, ich sag mal, zwischen der Innovationskultur und Innovationskraft, von der die du in China erlebt hast und immer noch erlebst jeden Tag, und Good Old Germany, unsere alten Heimat in Deutschland? Oder gibt es da noch mehr Bausteine, wo du sagst, ja, ich glaube, da ist einfach China komplett anders, kulturell oder vielleicht auch eben halt in der Art und Weise, wie sie Dinge voranbringen?
Ja, glaube ich, zwei Aspekte, Jürgen, die man noch mal erwähnen muss. Das eine ist eher eine unternehmerische, kommerzielle Sicht. Wir haben in China, anders als in Deutschland insbesondere, vielleicht ähnlich wie in den USA, hier immer noch einen hohen Anteil von Unternehmen, Startups insbesondere, die auf Venture Capital letztlich Modellen basieren. Das ist auch immer das, was ich auch gerne in Dialog mit Journalisten anführe. Es werden uns ja gerne die Beispiele vorangebracht der Didis beispielsweise, also des chinesischen Uber. Oder auch die Hersteller wie NIO, die ja auch offensichtlich mit einer hohen Innovationskraft aktuell auch Kundenmeinung, Kundenwahrnehmung prägen. Wenn man sich die aber von einer rein unternehmerischen Seite anguckt, Didi hat einen 85% Marktanteil in China, also nahezu Monopol, hat aber bis zum heutigen Tages noch nicht geschafft, Geld zu verdienen. Operativ Profit negativ. Ein NIO, gerade jüngst seinen Jahresabschluss kommuniziert, hohe Wachstumsraten im Umsatz, 550 Millionen Euro Geld verbrannt im Profit. Das heißt, in China siehst du sehr viele Themen, die eine hohe Marktkapitalisierung erfahren, hohen Kundennutzen stiften, das darf man nicht in Abrede stellen, hohen Kundennutzen stiften, aber dem klassischen betriebswirtschaftlichen Ansatz eines soliden Business Cases fundamental entsprechen, sondern einfach geboren sind aus einer Phase, die wir bis vor wenigen Monaten global hatten, wo im Grunde es Geld nichts kostet, sondern im Grunde Geld nur nach Anlagemöglichkeiten gesucht haben, die Spekulationsgewinne zeitigen. Das war ja auch lange Zeit das Modell von Tesla, bis es Tesla jetzt auch geschafft hat, auch operativ wirklich ein Sustainable Business Case darzustellen. In China sind viele Unternehmen noch nicht in der Phase von Sustainable Business Cases. Gleichzeitig prägen sie aber Industrien, gleichzeitig prägen sie Trends. Das ist, glaube ich, ein Thema, was China fundamental unterscheidet und damit auch die Innovationskraft von China ein Stück weit prägt im Vergleich zu Deutschland und auch zu Unternehmen wie Volkswagen, die ja sehr konventionell unterwegs sind in ihrem Ansatz. Ich muss einen rock-solid Business Case vorweisen, wo ich in einem absehbaren Zeitraum von 3, 4, 5 Jahren max ein Break-Even erreiche und mich dann wirklich in einen Sustainable Case bewege. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind sicherlich mittlerweile chinesische Kunden deutlich innovationsfreudiger, aufgeschlossener, als es zum Beispiel deutsche Kunden sind. Liegt auch an der persönlichen Erfahrung jedes Chinesen. Im Grunde ist hier the sky is the limit. China hat ja auch viele Technologien einfach, was wir nennen würden, Leapfrogging gemacht. Also im Grunde in China findest du kaum einen CD-Player. Weil die CT, also ganz zu schweigen von Tapes, ne? Also ich sag mal, das ist wahrscheinlich nur die Generation von der Kulturrevolution, kann sich noch an Tonbandträger erinnern. Da war aber China so arm, dass sich das die wenigsten leisten konnten. Danach kam im Grunde eine kurze Phase von CDs und DVDs. Heute ist China im Grunde komplett digital Streaming. Also der Chinese, der zu Hause überhaupt einen DVD- oder CD-Player hat, der ist schwer zu finden. Das heißt, auch hier die Tatsache, dass China viele Technologien, über die wir über Jahrzehnte gewachsen sind im Westen, einfach schlichtweg ausgelassen hat, hat im Grunde hier in China eine wahnsinnige Fortschrittsgläubigkeit erzeugt. Ja, und auch die Bereitschaft und die Offenheit, einfach neue Dinge auszuprobieren. Und wenn sie nicht funktionieren, okay, dann nehme ich halt das Nächste. Und diese Bereitschaft, neue Themen aufzunehmen, anzunehmen, sie einfach in dem täglichen Leben zu applizieren. Und wenn es nicht funktioniert, nehme ich eben das Nächste. Das ist, glaube ich, nochmal ein fundamentaler Unterschied von chinesischen Kunden im Vergleich zu deutschen, europäischen Kunden. Und damit ist es natürlich auch ein wunderbarer Nährboden für jede Form von innovationsorientiertem Unternehmertum.
Stefan, deine Frage nochmals kurz zu eurem neuen Joint Venture. Ihr habt ja praktisch in einer Zeit hinein, die sicherlich nicht ganz einfach war, auch eine Entscheidung, ein drittes Joint Venture aufgemacht, sehr ungewöhnlich, mit einer Mehrheitsbeteiligung. Welche Ziele verfolgt ihr mit dem dritten Joint Venture? Was wird da gebaut und welchen Impuls wollt ihr als VW in einem Markt geben mit einem Neustart, muss man sagen, eines eigenen neuen, ich sag mal, Unternehmens?
Ja, also sicherlich, wie du richtig sagst, eine strategische Entscheidung. Wir haben ja seit 30, 40 Jahren unsere beiden starken Partner mit FAW, unser Nordjoint Venture, FAW Volkswagen mit der SAIC, die SAIC Volkswagen in Shanghai, hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Das werden und wollen wir auch nicht aufgeben in der Zukunft. Wir stellen dann natürlich zugegebenermaßen fest, und das ist keine Kritik, sondern schlichtweg eine Feststellung, dass auch diese Partner über die 30, 40 Jahre, die sie mit uns auch gemeinsam groß geworden sind, natürlich ein zunehmendes Selbstbewusstsein und zunehmend auch eine eigenartikulierte Unternehmensstrategie entwickeln. Ich sage das immer, wenn Kollegen uns immer noch die Frage stellen, ja, aber warum ist das denn vielleicht jetzt zunehmend schwieriger mit einer FAW oder mit einer SAIC? Da sage ich, ja, würden wir denn unterstellen, wenn wir ein Joint Venture mit Toyota oder General Motors hätten, dass die Partner jeweils demütig das tun würden, was wir als Volkswagen jeweils als strategische Richtung vorgeben? Wäre vermutlich auch nicht der Fall. Das wäre pure Naivität, das zu unterstellen. Und wir wachsen jetzt zunehmend in eine Situation, wo unsere Partner auch ihre eigenen strategischen Vorstellungen artikulieren. Das ist okay, das ist auch legitim, aber es wird uns natürlich an der einen oder anderen Stelle auch in unserem Bemühen ein Stück weit bremsen, die Strategie, die wir glauben, für unsere Marken, Volkswagen, Audi, weitere Marken hier in China sinnvoll umzusetzen, um in Wettbewerb mit den NIOs, mit den Teslas, mit den BYDs dieser Welt bestmöglich zu bestehen, brauchen wir im Grunde auch Möglichkeiten, wo wir stärker agieren können, bis hin auch zu einer maximalen vertikalen Integration entlang der Wertschöpfungskette. Und das gelingt am Ende des Tages auch nur in Mehrheitsgesellschaften, ne, wo auch die Managementkontrolle klar innerhalb des Volkswagen-Konzerns liegt. Da gab es die politisch sehr große Möglichkeit, die uns vor einigen Jahren eröffnet wurde, mit Anhui so etwas zu tun. Und wir bauen jetzt im Grunde rund um Volkswagen Anhui unser industrielles Ökosystem, wenn du willst. Also unser Komponentengeschäft ist auch im Moment schon stark in Richtung Anhui unterwegs. Wir bringen dort Batterietechnologie mit unserem zweiten strategischen Investment, der Gotion, wo wir zwar kein Mehrheitsaktionär sind im Sinne von einer konsolidierten Gesellschaft, aber wir sind der größte Investor von Gotion, einem Batteriezellhersteller. Und wir bilden jetzt in Anhui im Grunde ein Ökosystem, wo wir sowohl Batterietechnologie wie auch das ganze Thema Software, also auch CARIAD, wird in Anhui stark präsent sein, bis zu klassischer Fahrzeugentwicklung rund um elektrische Fahrzeuge in Anhui konzentrieren, um die nächste Generation elektrischer Fahrzeuge des Konzerns. Aus der Presse ist ja sicherlich bekannt das Thema SSP, also der neuen großen elektrischen Baukastenarchitektur des Konzerns. Die wird sich auch sehr stark am Standort Anhui halt ausfalten und mit den technologischen Lösungen, die wir dort gemeinsam entwickeln, dann auch eben den beiden traditionellen Joint Ventures zur Verfügung stellen. Also im Grunde ist Anhui unser Pacemaker in der neuen elektrischen und automatisierten und vernetzten Welt des Fahrens in China.
Ja, sind wir mal gespannt, wie schnell und wie effektiv ihr das hochkriegt. Das ist eine tolle Aufgabe, macht wahrscheinlich Riesenspaß.
Ja, absolut. Das Team ist auch super motiviert in Anhui. Ich glaube, wir gehen den einen oder anderen etwas anderen Weg, als du ihn noch aus unserer Zeit bei Volkswagen kennst, Jürgen.
Ja, das hoffe ich. Das ist gut. Es ist ja, muss ja weitergehen. Stefan, wir kommen, glaube ich, so langsam zum Ende unseres Podcasts. Wir beenden den immer klassisch mit so ein paar Fragen, wo wir uns freuen würden, wenn du die verlängerst, mit ein paar Aussagen. Und ich glaube, der Björn hatte schon aufgezeigt, dass er gern die erste losschießen würde. Willst du loslegen, Björn?
Genau, wir haben drei Wenn-Dann-Fragen mit einer knackigen Vervollständigung, Stefan. Wenn ich eine Maßnahme und eine Fähigkeit, die China besonders gut macht, nach Europa und speziell nach Deutschland mitnehmen und hier umsetzen könnte, dann wäre das?
Lernt den Dreischritt: Entscheidung, Umsetzung, Optimierung.
Ja, das ist sehr kurz und sehr knapp. Sehr gut. Kommen wir zum zweiten. Wenn du eine Maßnahme zu einem Mobilitätsplan 2030 für Deutschland, unser Heimatland, hinzufügen dürftest, dann wäre das was?
Du, da sage ich erstmal, lass mich mal lieber erst Ende August nach Deutschland kommen und mein Awakening haben.
Ja, ich glaube, da gibt es viel zu tun. Es ist auch eine Aussage.
Wenn ich nach den wesentlichen Unterschieden zwischen der deutschen und chinesischen Mobilitätspolitik gefragt werde, dann antworte ich:
Ja, weitergefasst. China formuliert eine Strategie und setzt sie um. Und ein bisschen pointiert gesagt, Deutschland formuliert Wünsche und verliert sich dann in Diskussionen zum richtigen Weg.
Klarer und pointierter geht's nicht, Stefan. Danke.
Sehr schön. Wonderful. Stefan, wir bedanken uns wirklich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich persönlich ist natürlich freue mich tierisch, dich mal wiederzusehen. War schon lange her, obwohl ich natürlich deinen Weg intensivst verfolge und natürlich auch gesehen habe, ich sag mal, was in den letzten 2-3 Jahren auf dich zugelaufen ist an Themen. Das war schon gewaltig. Aber du hast dich, muss man sagen, unglaublich gut geschlagen. Also vielen herzlichen Dank in unser aller Namen. Und wir wünschen dir viel Erfolg. Bleib gesund. Bleib verschont von Mega-Lockdowns in Beijing. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Danke, Stefan.
Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann!